Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
Ja, heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darf ich Hanna Rohn vom Frauengesundheitszentrum in Graz interviewen. Hanna ist Genderforscherin und Performance-Künstlerin. Und darüber hinaus und in dieser Funktion, in der darf ich sie heute interviewen, ist sie Sexualpädagogin eben im Frauengesundheitszentrum in Graz. Und heute, Hanna, möchte ich mit dir darüber sprechen, was eigentlich Frauen, erwachsene Frauen, so über Sexualität wissen sollten. Und ich freue mich, dass du da bist, Hanna.
Ich freue mich auch. Hallo. Ja, das ist ein großes Thema, aber ich glaube tatsächlich gar nicht so unterschiedlich zu, was Mädchen und junge Frauen über Sexualität wissen sollten oder wissen können, weil gerade die Frauen, die heute erwachsen sind, sind ja auch oft ohne so eine sexuelle Bildung oder so eine gute sexuelle Bildung, wie sie vielleicht heute manchmal schon stattfindet, eh nicht immer für die Jugendlichen, aufgewachsen. Und haben vieles an diesem Wissen, das vielleicht heute zum Beispiel jetzt für Studierende schon sehr selbstverständlich ist, noch nicht. Ja, also das merkt man auch immer wieder zum Beispiel in der Elternbildung, wenn ich Vorträge oder Workshops mache zum Thema, wie spreche ich eigentlich mit meinen Kindern gut über Sexualität oder einfach als Bezugsperson, wie kann ich da tun, wie kann ich auf schwierige Gespräche oder schwierige Fragen, intime Fragen auch eingehen. Wie kann ich mit Grenzüberschreitungen oder Risikoverhalten von Kindern oder Jugendlichen umgehen? Oder wie kann ich überhaupt ein gutes Körperbild oder einen guten und selbstbestimmten Zugang zur Sexualität fördern, auch für die nachfolgende Generation?
Du erfährst sozusagen über das Wissen, über den Umweg der Pädagogik, Sexualpädagogik für Kinder und Jugendliche, was das tatsächliche Wissen und die Vorstellung von Sexualität von erwachsenen Frauen ist.
Auch, ja, genau. Und durch die Elternbildung und auch natürlich durch die Multiplikatorinnenbildung oder Fortbildungen.
Was wissen diese Multiplikatorinnen, die du da schulst, über Sexualität? Und vor allen Dingen, was wissen sie nicht?
Also ich glaube, dass sie schon viel wissen grundsätzlich, aber dass das sehr unterschiedlich ist und bestimmte Themen einfach, da kommt es vor allem darauf an, was gewusst wird, aber auch wie damit umgegangen wird. Und das sehe ich ganz stark zum Beispiel gerade jetzt in der feministischen sexuellen Bildung oder feministisch oder sexuellen Bildung, die eigentlich Mädchen- und Frauengesundheit auch besonders fördert, dass ganz oft gerade zum Beispiel beim Thema Lust oder beim Thema Menstruation auch, dass da einfach eine sehr starke Risikoorientierung zum Beispiel vorherrscht, wenn man mit Mädchen oder Frauen gesprochen hat. Ja, also es ist sehr viel darauf eingegangen worden, wie man auf den eigenen Körper aufpassen muss und dass man eben ja nicht schwanger wird oder keine Krankheiten bekommt. Dafür wird dann wenig darüber gesprochen, was unsere Körper eigentlich alles können. Ja. Also dass vieles davon einfach eine Wahnsinnsleistung ist und das einfach auch in ein positives Licht zu rücken. Also gerade auch bei Menstruation, ne? Also dass man da auch mehr davon ausgeht, Menstruation ist eine Leistung, das ist eine Stärke, auch der Zyklus ist einfach eine Stärke des Körpers. Und da kommt es für mich ganz stark schon drauf an, wie ich zum Beispiel über Physiologie oder Anatomie rede. Ja? Also wenn ich wirklich nur die Basics erkläre.
Ja,
zum Beispiel dass die Gebärmutter ein sehr starker Muskel ist. Ja, das klingt schon mal ganz anders. Und wenn man dann erklärt, was da wichtig ist, ja, bei der Menstruation und wie das auch funktioniert, dann einfach, dass zum Beispiel die Gebärmutter das Regelblut einfach los wird, ja. Oder eben auch eine Geburt schaffen kann dann einmal. Und auch zum Beispiel, dass die Scheide ein Muskelschlauch ist, ja, der ganz aktiv ist, der sich bewegen kann, der sich dehnen kann, aber auch wahnsinnig schnell wieder zusammengehen kann. Zum Beispiel auch, wenn man Tampons verwendet oder Menstruationstassen, wie die im Körper drinnen liegen. Ja, also wir haben da nicht einfach ein Loch, so wie das manchmal gezeichnet wird, ne? Sondern da liegen zwei Muskelwände aufeinander und die haben auch eine gewisse Stärke. Und einfach diese Aktivität auch von den weiblichen Geschlechtsorganen, also die sind überhaupt nicht passiv. Die tragen ganz viel dazu bei, zum Beispiel auch, dass überhaupt jemand schwanger werden kann, ja? Wenn wir von Schwangerschaften reden. Also man hatte immer früher so dieses Bild von den ganz aktiven Spermien, ne, die dann da hineinschwimmen und die diesen Schwanz haben, mit dem sie sich bewegen können. Und das weiß man ja mittlerweile, dass eigentlich auch sehr stark diese Bewegungen zum Beispiel von der Vagina, von der Scheide braucht, damit sie das überhaupt schaffen. Und es braucht auch zum Beispiel diesen Zervixschleim, ja, also diese Feuchtigkeit der Scheide, damit sie da besser hineintransportiert werden. Genau, aber ich habe sogar mal gelesen, dass eigentlich der Kopf des Spermiums im Verhältnis zu dem Schwanz viel zu groß ist und die eigentlich gar nicht so gut sich bewegen können.
Ah, deswegen braucht
Also
es ein Milieu, in dem sie sich fortbewegen können, um zum Ei zu schwimmen.
genau, um zur Eizelle zu schwimmen. Und das ist natürlich spannend, das einfach eben so mal anders zu beschreiben. Ja, oder letztens habe ich auch diskutiert. Es geht natürlich auch um Sprache, ja, wie rede ich über bestimmte Sachen? Also es gibt jetzt so den neuen Terminus, ne, des umschließenden Sex statt penetrativen Sex, weil
Umschließenden Sex heißt, es umschließt den Penis.
genau, zum Beispiel jetzt im heterosexuellen Kontext, ja, weil es gibt natürlich auch noch andere Kontexte, aber da eben, dass die Vagina als aktiv dargestellt wird. Also die Vagina umschließt den Penis und nicht der Penis penetriert die Vagina, weil Penetration natürlich auch ein, ja, tendenziell schon eher gewalttätiger auch Begriff ist an sich, ja, und auch vielleicht Angst macht oder nicht gerade eben so einen positiven Zugang auch für Mädchen oder auch für Frauen zu dieser Art von Sex fördert. Und umschließen klingt jetzt aus meiner Sicht, also aus Frauensicht oder aus, ich bin ein Mensch mit Vagina-Sicht, wesentlich positiver und aktiver und gestaltender, ne, auch in
Ja,
einem.
und eben auch mit daran beteiligt. Penetrativ kann ja Sex auch sein, ohne dass die Frau irgendwas will oder gar im Gegenteil. Bei einer Vergewaltigung ist die Penetration. Aber umschließend heißt, es stößt auch auf das Wollen und Willkommen heißen der Frau. Das ist ein sehr schöner Begriff.
Ja, das sieht man, glaube ich, gut dran, dass wir vielleicht auch oft eben Worte sich irgendwann ändern müssen, ja, damit wir
Was?
das auch abbilden, weil Sprache macht ja ganz viel mit uns auch im Gehirn, ja. Also das ist ja immer auch eine Art Handeln, wenn ich spreche über etwas, das eben auch bestimmte Vorstellungen in unserem Kopf festsetzt, ja, wie etwas ist.
Also bei meinen Vorträgen verwende ich immer euren Begriff sozusagen des Umdenken. Aus wessen Perspektive ist denn der Scheideneingang eigentlich ein Eingang?
Ja, genau.
Und das ist aus der Perspektive der Männer oder des Medizinsystems oder so, ist es ein Scheideneingang. Aber tatsächlich aus meiner Perspektive ist es ein Scheidenausgang. Es geht viel mehr raus als rein. Und alleine diese Umdeutung, finde ich immer, stößt schon auf sehr großes Interesse der ZuhörerInnen.
Das stimmt, ja. Und auch, es kommt darauf an, welche Art der Sexualität gerade, weil wenn es vielleicht um einen reproduktiven Zugang gerade geht zur Sexualität, also wenn es um das Thema Kinder bekommen geht, ja, dann ist es vielleicht auch für mich ein Eingang,
Ja.
wenn ich ein Kind möchte. Aber sonst, ja, also tatsächlich, ich in meinem Alltag, abgesehen von der Reproduktion, erlebe es natürlich viel eher als Ausgang, ja, auch mit der Menstruation, die da rauskommt, ne, das Menstruationsblut. Das ist vor allem auch für jüngere Mädchen dann natürlich hauptsächlich so, ja, dass sie es als Ausgang erleben. Vielleicht noch bei den Menstruationsprodukten auch als
Ist es auch
Eingang.
wieder ein Eingang?
Also
Ja.
es kommt einfach darauf an, aus welcher Perspektive man es sieht, ne? Aus der Perspektive so quasi der Gebärmutter oder aus der Perspektive von außen vom Körper. Und da einfach ein Gleichgewicht auch zu schaffen, im drüber sprechen. Und natürlich auch immer zu sagen, okay, das ist ja auch, also diese Art von Sex, umschließender Sex, wenn man das jetzt so sagen möchte, oder wo eine Vagina einen Penis umschließt im heterosexuellen Kontext, das ist ja auch nicht die einzige Art von Sex.
Genau.
Das ist die Art von Sex, bei der man Kinder bekommen kann oder bei der man schwanger werden kann.
Aber es gibt darüber hinaus sehr viele andere Methoden der Lust
Genau.
für Frauen und Männer, die
Ja.
da nicht berücksichtigt werden.
Das sage ich immer auf jeden Fall dazu, dass natürlich da unser Fokus einfach in der Gesellschaft so stark auf diese Art von Sex ist, dass es ja oft so ist, dass man nur überhaupt diese Art von Sex als Sex bezeichnet und alles andere so quasi als Vorspiel, wobei ich mich auch fragen muss, stimmt das überhaupt? Also, oder ist das einfach, sind das einfach andere Arten von Sex, ne, die einfach nicht der Reproduktion dienen und die für viele Frauen oder vor allem in Menschen, die eine Klitoris besitzen, vielleicht wesentlich spannender sind, auch rein aus Spaß und Lustgründen.
Und
Also wenn,
befriedigender.
ja,
Und es gibt auch
genau.
für Männer befriedigende Formen von Sex, die nicht unbedingt Penis in
Genau.
Vagina aus heißen müssen, ne?
Genau. Und für diese Arten brauche ich vielleicht auch zum Beispiel eine andere Art von Verhütung, dann, die was anderes mit meinem Körper macht, ja, oder die mehr tatsächlich auf Verhüten von Ansteckungen oder Erkrankungen abzielt, aber weniger auf das von Schwangerschaften.
Welche Form von Verhütung meinst du da?
Ja, zum Beispiel, dass man auch natürlich ansprechen kann, dann sowas wie das Oralschutztuch oder Lecktuch, wie es ja auch genannt wird. Ganz oft Kondom ist schon relativ so easy zum Ansprechen, sage ich jetzt mal, also auch bei Kindern und Jugendlichen und das kennen auch alle. Aber diese Möglichkeit des Oralsexes an Frauen, ne, also egal ob durch Frauen oder durch Männer oder durch andere Personen, das ist gar nicht so im Bewusstsein. Also hatte ich gerade heute wieder, dass natürlich die Mädchen, die 12 sind, kennen einen Blowjob. Also das kennen sie auch als Wort. Das ist ihnen sehr präsent, aber das auch schon allein in den Mund zu nehmen, was jetzt sehr lustig ist, ne, rein worttechnisch. Das Thema Lecken oder eben wirklich umgekehrt Oralsex für die
An Frauen?
Frau, an Frauen, genau.
Ja.
Das ist nicht so präsent.
Und da merke ich auch sehr viel bei erwachsenen Frauen bei Vorträgen, dass das nach wie vor ein Tabu ist. Das gilt sozusagen, ja, vielleicht ein bisschen zum Auftakt, damit sozusagen Vagina umschließt Penis überhaupt möglich ist, weil die Frauen erst dann feucht sind. Aber dass das als vollständiger Sexualakt und lustvoller Sexualakt gesehen wird, ist auch weniger, ne?
Ja, und ich glaube auch, dass das es teilweise auch so, also es sind viele Aspekte, aber ich glaube, das macht es auch für Frauen tatsächlich tabuisierter oder auch für Mädchen in der Entwicklung, dass dieser Fokus auf etwas in die Scheide tun oder einführen, egal auch wenn es um Selbstbefriedigung geht, so stark ist, weil der Fokus in der Gesellschaft so stark ist auf diese Art von Sex. Und sie sich manchmal gar nicht vorstellen können, dass man ja auch anders sich selbst befriedigen kann. Also, dass ganz viele Frauen und Mädchen überhaupt nie ihre Vagina mit einbeziehen, wenn sie sich selbst befriedigen, sondern tatsächlich zum Beispiel nur Teile der Vulva oder Klitoris und dass das vielleicht genauso befriedigend ist. Und ich glaube, dass dieser Zugang zu diesem Außen wäre auch leichter, weil natürlich ist es für Mädchen irgendwie schwieriger oder ja, ich glaube, es braucht mehr Mut manchmal, sich innerlich zu entdecken auch selbst, als jetzt zum Beispiel Burschen, die ja einfach ihren Penis jeden Tag in der Hand haben, allein zum Pinkeln
Genau.
und ihn auch sehen können. Ne? Und die Vagina ist ja was, was sehr lang für Mädchen gar nicht von Bedeutung ist, erstens. Also gar nicht, weil es einfach bis zur Pubertät eigentlich wenig Alltagsbedeutung hat für Mädchen
Ja.
und auch nicht wirklich erlebbar oder spürbar ist. Und das sage ich zum Beispiel auch ganz oft an Müttern oder auch Vätern oder Bezugspersonen. Das ist doch komisch, dass wir zum Beispiel Kindern bei den weiblichen Geschlechtsorganen, obwohl die so vielfältig sind, als erstes Wort das Wort Scheide oder Vagina beibringen, weil das ist was, was für sie gar nicht erlebbar ist bis zur Pubertät. Also das hat erst Bedeutung, wenn man eben Menstruation zum Beispiel dann erlebt, ja.
Genau.
Aber davor, was sie sehr wohl sehen können, ist ihre Vulva.
Ja, und die
Und
Klitoris?
was sie spüren können und was auch ganz kleine Mädchen schon spüren und auch schon erleben und entdecken, was auch ganz normal ist, ist die Klitoris, ja. Also, warum dafür nicht ein Wort haben? Für dieses Spüren. Das wird ganz, ganz viel in der sexuellen Entwicklung, glaube ich, ändern von Frauen.
Ja.
Dass man dafür früher ein Wort hat, dass das auch normal ist, das bezeichnen zu können, ja, was ich da spüre.
Oder es wird, was ich auch gehört habe, sozusagen der Schlitz oder so, ne? Das ist immer die Leerstelle, die formuliert wird, ne? Und
Ja.
nicht das, was überhaupt eine Öffnung charakterisiert, nämlich das ganze Umfeld mit der Klitoris im ganzen
Ja.
Umfeld, was leider auch viele nicht wissen. Ich finde interessant, dass wir ja auch nicht wirklich viele Nerven bis gar keine in der Vagina haben. Es wäre sehr schön, wenn wir durch das Tragen von Tampons Lustgefühle entwickeln könnten, die ja sozusagen in der Vorstellung der umschließenden Sexualität vielleicht nett wäre. Tatsächlich ist das aber anders, ne? Es gibt Männer, die sich das so vorstellen. Deswegen gibt es auch Tamponverbote für Frauen. Habe ich auch schon gehört. In einem kulturellen Kontext. So nach dem Motto, ja, ihr habt dann ja eine Dauererregung. Schön wär's, ne? Aber tatsächlich spüren wir in der Vagina recht wenig.
Ja, genau.
Sondern
Was ja
das,
auch
was
gut ist, ja,
Ja, genau,
das ist
sonst
auch
würden wir
eine,
keine Kinder kriegen.
das ist auch eine Ressource. Und auch wichtig. Und weil ja auch natürlich Gefühle generell, also Schmerzempfinden und Lustempfinden können ja auch nah beieinander liegen, ne? Also Nervenenden können ja auch zu viel gereizt werden. Und das wäre vielleicht bei Tampons dann auch nicht so toll, wenn das dann vielleicht überreizt ist, wenn man einen Tampon trägt. Also ich sage immer, eigentlich ist es ja total praktisch, dass das so ist, dass das einfach, dass wir ein eigenes Organ haben, nur für schöne Gefühle, für Lust. Und das zeigt aber auch eben auf der anderen Seite, dass die Vagina einfach ein primär reproduktives Organ ist und dafür ausgelegt, ja, aber nicht jetzt für die Lust. Die Lust kommt einfach von der Klitoris. Und natürlich kann die auch bei der Vagina von außen anstoßen. Natürlich kann man auch Orgasmen und Lust über die Vagina, also über diese Wände erleben, wo eben die Klitoris anstößt. Aber es kommt einmal von der Klitoris einfach. Und das ist ja eigentlich was ganz Tolles, ja, dass das so gelöst ist auch. Das muss man aber wissen. Ja, weil man kann natürlich auch, das weiß man ja, wovon man eine Vorstellung hat und wo man auch ein Bild dafür hat und Worte dafür hat. Das kann man ja auch viel besser ansteuern im Körper. Ich meine, nicht umsonst funktionieren solche Dinge wie autogenes Training, wo ich mir nur Sachen vorsage oder vorstelle. Und wenn jetzt Mädchen oder Frauen zum Beispiel auch über die Größe ihrer Klitoris und wie die im Körper liegt und wie die agieren kann, ja, also dass die Schwellkörper hat und dass die auch sehr groß werden kann, ja, und dann alles so sehr schön polstert und warm macht, wenn man erregt ist. Und eben auch dadurch die Vulva natürlich sehr stark einbezogen ist, weil die unter der Haut dort liegt, ja. Das ist ja, also das macht ja auch was mit dem, wie ich vielleicht meine Gefühle überhaupt fühlen kann und dann auch benennen kann und was ich mir vorstellen kann in der Sexualität und wie ich das leben kann, diese Lust und dieses Positive. Also das wäre total schön, wenn wir das von Anfang an einfach viel mehr darüber reden könnten und auch normal darüber reden könnten. Und dafür muss noch ganz viel passieren. Also ich habe gerade heute wieder im Workshop gehört, wie ich gefragt habe, und wie groß glaubt ihr, ist die Klitoris? Und dann haben sie gesagt, ah, das weiß ich, wie eine Erbse.
Und das stimmt nicht.
Nein.
Also vielleicht erzählst du uns, wie die Klitoris, wie groß sie ist, wie sie aussieht. Ich möchte auch gerne eure wirklich sehr gute und sehr bewährte Klitoris-Darstellung, die ihr auf der Homepage habt, die würde ich auch gerne als Illustration nehmen,
Gerne.
diesen Podcast auch zu verdeutlichen, weil es sind ganz viele Frauen, die das nicht wissen und die frustriert sind, wenn sie durch vaginalen Geschlechtsverkehr einfach nicht zum Orgasmus kommen und dass das eigentlich naheliegend ist und nicht mit ihnen was nicht stimmt. Vielleicht
Ja.
kannst du die Klitoris etwas verbalisieren, erklären.
Ja, klar, gerne. Also das, was man außen sieht, dieser kleine Knubbel oder das, was eben dann oft als Erbse bezeichnet wird, das ist einfach nur die Spitze des Eisbergs quasi. Das ist der Kopf der Klitoris oder man kann auch sagen, die Klitoris-Eichel, weil eigentlich auch, das sage ich auch immer allen Mädels, embryonal-entwicklungstechnisch ist einfach die Klitoris eher das Gegenstück zum Penis. Also wenn wir schon so quasi einen Teil von den weiblichen Geschlechtsorganen herausnehmen würden, um zu sagen, der Penis ist das Geschlechtsorgan des Mannes, dann müsste man sagen, die Klitoris ist das Geschlechtsorgan der Frau. Wenn schon, ja. Aber sie ist ja viel vielfältiger mit unterschiedlichen Funktionen. Genau, also das ist mal die Eichel von der Klitoris, also auch die empfindlichste Stelle, wo die Nervenenden zusammenkommen. Und dann gibt es zwei Schenkel, die ins Innere des Körpers hineinreichen. Die sind so circa so 9 cm groß sein auch, also echt ein recht großes Organ, ja, und auch tatsächlich von der Größe vergleichbar mit einem durchschnittlichen Penis. Nicht sehr viel kleiner, oder länger als das. Nur, dass es im Inneren des Körpers liegt. Und in diesen zwei Schenkeln, da sind eben diese ganzen Nervenenden und das sind tatsächlich mehr Nervenenden, also weit mehr Nervenenden als in einem Penis. Das heißt, auch Frauen wären eigentlich potenter, so quasi, für Lustgefühle als Männer oder Menschen mit einer Klitoris. Und können auch mehr Orgasmen erleben. Das passiert oft nicht und das liegt eben wirklich wieder an diesem gesellschaftlichen Fokus auf Vaginalsex. Und dann gibt es natürlich noch ganz viel Schwellgewebe und Schwellkörper. Das funktioniert auch ähnlich wie beim Penis. Wenn eine Frau erregt ist, dann schickt das Gehirn ganz viel Blut in diese Schwellkörper und sie schwellen an. Das heißt, die Klitoris kann auch nochmal doppelt so groß werden. Nur sieht man das bei Frauen eben viel weniger bis gar nicht.
Aber
Genau,
man kann es spüren.
aber man kann es
Gute
spüren, genau.
Durchblutung spürt sich auch voller an.
Genau, es spürt sich voller an, es spürt sich gepolstert an, es überträgt Berührungen dann leichter einfach so an den Körper, an die Nervenenden. Es fühlt sich oft warm oder sogar heiß an oder eben feucht. Also da macht der Körper ganz viel aktiv, damit es schön und gut ist, auch für uns Selbstbefriedigung und Sex oder sexuelle Handlungen einfach alle Arten. Und der Unterschied ist aber, dass beim Penis für eine gewisse Zeit dann das Blut nicht mehr heraus kann aus dem Penis, deswegen wird der eben steif und stellt sich auf, während das bei Frauen eher so ein Kreislauf ist. Also es fließt immer wieder Blut hinein in die Schwellkörper, aber kann auch zwischendurch auch wieder rausfließen. Und daran liegt es eben, dass das nicht so hart wird, ja, sondern eher eben so groß und gepolstert. Also das ist auch ein Vorteil, ne, weil bei uns ist das alles geteilt. Wenn wir zum Beispiel länger Sex haben oder uns selbst predigen, dann, und wir müssen zwischendurch aufs Klo gehen, dann müssen wir nicht warten, dass wir das wieder können.
Ja, Männer
Sondern
können dann
das,
nicht aufs Klo gehen, die können nicht urinieren,
genau, also
ne?
mit steifem Penis ist es einfach sehr schwierig zu pinkeln. Genau, also das kennt man von Männern, dass sie dann erst wieder ein bisschen runterkommen müssen. Genau, also da gibt es ja auch Vorteile davon, von dieser Teilung in auch verschiedene Organe und Funktionen einfach auch. Und was auch noch wichtig ist, das ist auch in den gängigen Modellen von der Klitoris auch noch nicht wirklich gut abgebildet, dass das ja nicht nur zwei Schwellkörper sind seitlich, sondern wirklich Schwellgewebe, das auch rund um die Vagina auch noch herumgeht, also das sich auch noch zum Beispiel am Damm befindet, also da einfach zwischen Vagina und Anus. Das ist zum Beispiel für Frauen auch vor allem interessant, natürlich für Erwachsene, dass es daran auch liegt, dass man mittlerweile nicht mehr routinemäßige Dammschnitte macht bei Geburten, weil man da tatsächlich im Klitorisgewebe hineinschneidet. Und weil man herausgefunden hat, dass manchmal Risse, zumindest keine großen Risse, aber wenn es nur ein bisschen einreißt, so quasi bei einer Geburt, dass der Körper das besser heilen kann, weil der Körper so quasi wie so eine Intuition hat, wie das reißen muss, damit das so besser dann heilt, ne? Und nicht so viel von diesem Gewebe kaputt macht. Und wenn man da hineinschneidet, eben oft dann weniger gut heilt.
Und das heißt sozusagen eigentlich Schnitt verzichten und lieber reißen lassen.
Macht man mittlerweile mehr, ja, weil man eben weiß, dass da Klitorisgewebe ist. Es gibt natürlich Fälle, wo man trotzdem schneiden muss, weil es einfach sonst zu groß wird, der Riss. Also das muss man dann abschätzen. Aber das ist zum Beispiel was, was sich sicher dann auch in der medizinischen Betreuung einfach geändert hat, wo man eben durch die Forschung und durch das, dass man da jetzt mehr weiß, einfach mehr schaut, okay, ist das wirklich sinnvoll, da reinzuschneiden?
Hanna Rohn vom Frauengesundheitszentrum in Graz. Hanna, nach welchen Prinzipien versteht ihr feministische Sexualpädagogik?
Ja, da gibt es drei große für mich irgendwie. Das ist einerseits Selbstbestimmung. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Also, dass Frauen und Mädchen sind selber Expertinnen für ihre eigene Gesundheit, für ihren eigenen Körper. Und wir sind dafür da, dass wir ihnen gute Informationen geben, damit sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können, wie auch immer die ausschauen. Weil Frauen und Mädchen leben und lieben ganz unterschiedlich und gehen auch ganz unterschiedlich mit ihren Körpern um. Und dieses Thema, glaube ich, spielt dann auch oft rein, wenn man vielleicht auch in Gruppen kommt, die andere Wertesysteme haben und wo man auch als Sexualpädagogin aufpassen muss, dass man trotzdem noch anschlussfähig bleibt, ne? Weil es ist schön, dass wir auch, das ist auch ein Privileg, ja, dass wir so diese Bildung genossen haben und so offen sein können und also Ordnungssysteme zum Beispiel dekonstruieren zu können, auch feministisch, ja, das ist ein Privileg, das wir haben. Und manchmal muss man da auch dann ein bisschen davon runtersteigen und einfach eben zum Thema Selbstbestimmung ja einfach in der Lebenswelt anknüpfen von den konkreten Frauen und die Infos hergeben, die für diese Frauen wichtig sind, damit sie andere Entscheidungen treffen können. Aber ich kann von keiner Frau oder keinem Mädchen verlangen, dass sie wegen meinem Input komplett aus ihrer Community aussteigt oder dann alles so macht, wie ich das machen würde. Ja, darum geht's auch nicht. Also das meinen wir mit Selbstbestimmung. Also dann auch diese Entscheidung offen zu lassen. Bei ganz vielen Themen, ja. Und vielleicht nur einen Anstoß zu liefern, sich selbst gut zu entscheiden. Dann das zweite Prinzip ist irgendwie Gesundheitskompetenz wirklich zu fördern. Wir arbeiten ja nach den Kriterien guter Gesundheitsinformation Österreich. Also wirklich evidenzbasiert, also nach auf wissenschaftlichen Studien beruhend oder wo wir das nicht wissen, also wo es einfach Wissenslücken gibt, wissenschaftlich, das dazu zu sagen und zu sagen, okay, das basiert jetzt auf Erfahrungswissen, das kann man zum Beispiel ausprobieren, aber Das konnten wir tatsächlich noch nicht wissenschaftlich überprüfen, ob das stimmt. Aber einfach da auch offen zu sein mit den eigenen Informationen, woher kommen die und woher wissen wir das? Und auch natürlich einfach Infos zu geben, die auch anwendbar sind, ja. Das ist auch ein wichtiges Kriterium. Also die dann auch in den Alltag irgendwie übertragbar sind von Frauen und Mädchen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, es hilft, das ist ein Beispiel aus einer Broschüre da von uns, es hilft zum Beispiel nichts, wenn ich jetzt genauestens erkläre, wie die Zusammensetzung von einem bestimmten Medikament chemisch ausschaut, ja, weil es bringt dir jetzt als Anwenderin ganz wenig. Aber es bringt dir viel, wenn ich dir erkläre, was für einen spürbaren Nutzen oder einen spürbaren Nachteil auch du hast, wenn du dieses oder Risiko hast, wenn du dieses Medikament nimmst. Genau, darum geht es zum Beispiel bei so guten Gesundheitsinformationen, aber auch keine Angst zu machen. Also wegzugehen von dieser Risikoorientierung. Man weiß einfach, dass Leute handlungsfähiger sind, wenn sie keine Angst haben und auch selbstbewusster dann entscheiden können. Genau, das sind so ein paar Sachen. Und das Dritte ist einfach diese ganz starke Orientierung an positiven Körperbild, ein positives Bild von Sexualität, von vor allem auch weiblicher Sexualität und diese ganz starke Lust- und Ressourcenorientierung zu fördern. Ne? Das hilft nämlich auch sehr stark für das positive Körperselbstbild, dass man einfach Lust und Genuss erlebt und diesen Fokus auch drauf hat.
Und das gilt für Mädchen und besonders auch für erwachsene Frauen, wenn der Körper sich mit zunehmendem Alter tatsächlich auch verändert, ne?
Genau. Und was sind einfach unsere Ressourcen? Ja, was leistet unser Körper? Das ist ja auch das Thema zum Beispiel bei Body Neutrality, ja, warum man weggeht vielleicht von Body Positivity und sagt, okay, Body Positivity ist schön, ja, also dass wir uns alle schön finden, ist auch gut, aber manchmal geht das nicht, ja.
Und ich
Und
finde,
wieso?
das ist ein Konzept, das für Frauen ab einem gewissen Alter einfach auch zu viel verlangt ist. Wieso soll ich muss meine Zellulite nicht so schön finden, aber ich kann trotzdem dankbar sein, was mein Körper mir ermöglicht, ne? Trotz Zellulite.
Genau, und vielleicht ist einfach der Fokus auch weg von dieser Schönheit. Also warum muss man überhaupt immer schön sein oder sich schön finden? Man kann eben auch einfach dankbar dafür sein, dass wir aufstehen konnten heute. Das können auch nicht alle, dass wir sehen können, dass wir was schmecken können, was auch immer das für uns ist, ja.
Oder Schmerzfreiheit, ne?
Genau,
Da kann man sehr
Beziehungen.
dankbar sein und das muss nicht schön sein. Das sind
Genau.
wichtige Prinzipien, die du da nennst und die sind ganz wichtig für Frauengesundheit in verschiedenen Bereichen, nicht nur in der Sexualpädagogik.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Hanna, ich danke dir sehr herzlich für dieses informative Gespräch und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer werden das zu würdigen wissen. Ich wünsche mir mal noch mehr Hörer, damit die auch wissen, was eigentlich so die Klitoris für eine Bedeutung für Frauen hat und dass sozusagen das Potenzial der Eichel auch in unserer Klitorisspitze, sprich Eichel, liegt. Und ja, das finde ich einfach ein ganz wichtiges Wissen. Hanna Rohn vom Frauengesundheitszentrum in Graz, unserer, ich möchte sagen, großen Schwester, weil wir bewundern sehr viele Tätigkeiten, die ihr macht. Und deswegen habe ich euch so gerne als Interviewpartnerin, weil ihr einfach auch sehr viel mehr bei Themen in die Tiefe gehen könnt. Die Marlene Grete-Schader ist ja auch immer eingeladen, die informierte Entscheidungsfindung uns macht. Und Hanna, danke dir. Du hast auch unsere sexualpädagogische Kompetenz in Salzburg schon geschult, wofür wir immer noch dankbar sind. Ja, Hanna, ich danke dir sehr und bis zum nächsten Mal.
Ja,
Wir
hoffentlich.
werden
Bis
weitere Themen
bald.
gemeinsam haben. Ich danke dir.
Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.